Wir beginnen also unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja, wir schlagen da gemeinsam die Bibel auf und möchten aus dem Hebräerbrief 11 eine sehr berühmte Passage lesen, das unsere Herzen erquickt. Hebräer 11, 1 bis 3 und der Verse 39 und 40. Da steht hier in der Überschrift der Glaubensweg im Alten Bund. Und da steht: Es ist aber der Glaube eine gewisse Zuversicht dessen, dass man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man oder das man nicht sieht. Durch den haben die Alten Zeugnis bekommen. Durch den Glauben merken wir, dass die Welt durch Gottes Wort fertig ist. Dass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Vers 39. Diese alle haben durch den Glauben Zeugnis bekommen und nicht empfangen die Verheißung. Darum, dass Gott etwas Besseres für uns zuvor ersehen hat, dass sie nicht ohne uns vollendet würden. Ich denke, unser Bruder wird uns da das noch ganz genau auslegen. Lasst uns gemeinsam aufstehen und beten. Lieber Herr Jesus Christus, du Gottes Sohn, unser Herr und Heiland und Erlöser, wir danken dir für die Bewahrung der vergangenen Woche. Wir danken dir, dass deine Hand über uns gehalten hast und immer noch hebst und trägst uns in deiner Hand. Wir danken dir, Herr, auch wie im Hebräerbrief 12, 1 und 2, da möchtest du uns auch noch daran erinnern. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasset uns alles ablegen, die Sünde, so uns immer anklebt und träge macht. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns verordnet ist, und aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Herr, wir wollen dir danken und blicken auf dich. Und wo sollen wir hin? Wir können doch nur zu dir. Wo sollen wir unsere Hilfe holen? Wo sollen wir, Herr Jesus, zur Ruhe kommen? Es ist doch nur in dir und durch dich. Herr, wir wollen nicht meilenweit weglaufen und irgendwo unsere Ruhe suchen, sondern wir blicken und kommen zu dir auch heute. Und bitte, Herr, nimm all unsere Sorgen und Nöte, schieb sie mal auf die Seite und lass dein Wort in unserem Herzen auch heute Frucht bringen. Schenke Veränderung in unserem Herzen, Sinne und Verstand. Und wir wollen dir ganz herzlich dafür danken, dass du uns nicht allein lässt. Du hast versprochen, wir sind nicht alleine. Und du hast uns den Tröster gegeben, den Heiligen Geist, der uns ermahnt, erinnert, uns die Kraft schenkt und wie dein Wort auch sagt im Johannes 16, Vers 14, von dem meinen wird er es nehmen und euch geben. Und wir wollen dir danken, dass, Herr Jesus, wir so geborgen sein dürfen in dir. Vielen herzlichen Dank auch, lieber Herr Jesus, für unsere Geschwister, die heute nicht da sein können, die, Herr Jesus, zu Hause krank sind, nicht mehr ein- und aus wissen vielleicht, die Schmerzen haben, einsam sind und traurig sind. Herr, mögest du sie ganz besonders auch heute segnen, besonders durch dein Wort an ihren Herzen ergreifen und erquicken, ihnen Freude schenken. Mögest du, Herr Jesus, dein Wort dazu bewegen in ihrem Herzen, dass sie neue Hoffnung, einen neuen Ausblick bekommen, wegschauen auf das, was um uns herum ist, das uns bedrängt und beschwert, aufschauen auf dich. Ganz herzlichen Dank, dass nur du es machen kannst. Wir wollen auch besonders auch danken, Herr Jesus. Du siehst die vielen Geschwister, die um deines Namens willen verfolgt werden. Wenn wir jetzt hier in Deutschland sprechen, bedrängt werden, denunziert werden, verklagt werden. Ja, Herr, gedemütigt werden. Du weißt es, auch hier in Deutschland, manche werden auch verfolgt. Dann blicke mal weiter, manche werden auch verfolgt, physisch. Und andere sind, Herr Jesus, im Gefängnis gelandet, um deines Namens willen. Viele Missionare, viele Herren auch im Ost, in Asien, im Osten, Teil davon, in kommunistischen Ländern, in Afrika, Herr. Wir wollen dir herzlich danken, dass du auch bei ihnen bist. Und auch wenn die Zellen doch so dunkel sind, ist deine Gegenwart doch so hell in ihren Herzen. Mögest du sie ganz, ganz herzlich trösten, sie erquicken, sie aufbauen und ihnen helfen, so du willst, aus diesen Zellen rauszukommen. Oder Herr, ihnen helfen, Herr Jesus, ein Zeugnis deiner zu sein in den Gefängnissen. Aber du weißt es und nur du kannst helfen. Segne unseren Bruder Michael Höher, schenk ihm viel Weisheit. Gib ihm, Herr, das Gelingen, das Wollen verbringen heute, uns dein Wort auszuteilen. Und lieber Herr Jesus, schenke an unserem Herzen heute Veränderung, dass wir gestärkt heute rausgehen können. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede Gottes in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, unserem Vater im Himmel. Amen. Das Thema, das uns heute Morgen beschäftigen wird, seht ihr schon an der Leinwand, Grenzen erleben. Dieses Thema kann man in zwei Gruppabschnitte einteilen, die ich kurz erwähnen will, bevor wir dann den Text miteinander lesen. Und zwar auf der einen Seite, dass wir Grenzen erleben als Tatsache. Ich denke, dass wenn ich durch die Reihen gehen würde, das mache ich natürlich nicht, vielleicht im Nachgespräch, das könnte sein, dass man da mal ins Gespräch kommt darüber, würde keiner sagen, ich habe noch nie Grenzen erlebt. Also wer das erlebt hat, der hat eine falsche Wahrnehmung seines Lebens, aber ist nicht real. Es gehört zum Leben dazu, dass wir Grenzen haben und dass wir die auch sehr bewusst wahrnehmen, in jeglicher Hinsicht. Das ist die eine Seite. Das andere ist, dann mit Grenzen leben. Und da kommen wir an einen Punkt, der auch heute uns in erster Linie beschäftigen wird. Wie leben wir dann mit Grenzen? Wie geht das, wenn wir solche Grenzen in unserem Leben erfahren? Und manche Grenzen sind sehr, sehr schmerzlich. Und von einer dieser Grenzen werden wir heute hören. Von einer Person, die nicht nur ein, zwei Jahre mit diesen Grenzen leben musste, sondern viele, viele Jahre, wahrscheinlich sogar Jahrzehnte, bevor sie erleben durfte, wie Gott diese Grenzen erweitert und seine wunderbare Gnade zeigt. Leben in Grenzen menschlicher Begrenztheit. 1. Samuel 1. Wir wollen diesen Text miteinander lesen. Sie können gerne mit an der Wand verfolgen oder in Ihrer eigenen Bibel. Es war ein Mann von Ramathaim, Zophim, dem Gebirge Ephraim, und sein Name war Elkana. Ein Sohn des Jeroam, des Sohnes Elihus, des Sohnes Tohus, des Sohnes Zufs, ein Ephraimiter. Und hatte zwei Frauen. Der Name der einen Frau war Hanna und der Name der anderen Peninna. Peninna hatte Kinder, aber Hanna hatte keine Kinder. Und dieser Mann ging Jahr für Jahr aus seiner Stadt hinauf, um den Herrn der Herrscharen anzubeten und ihm in Silo zu opfern. Dort aber waren die beiden Söhne Elis, Hophni und Pinas, Priester des Herrn. Und es geschah immer an dem Tag, wenn Elkana opferte, dann gab er seine Frau Peninna und all ihren Söhnen und Töchtern, die ihnen zugekommen waren, Anteile. Aber Hanna gab er einen besonderen großen Anteil, denn Hanna hatte er lieb. Aber der Herr hatte ihren Mutterleib verschlossen und ihr Gegnerin reizte sie mit vielen Kränkungen, um sie zu demütigen, weil der Herr ihren Mutterleib verschlossen hatte. So geschah es Jahr für Jahr, immer wenn sie zum Hause des Herrn hinaufzog, reizte jene sie, dann weinte sie und aß nicht. Aber Elkana, ihr Mann, sagte zu ihr: Hanna, warum weinst du? Und warum isst du nicht? Und warum ist dein Herz betrübt? Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Soweit dieser Text. Bevor wir diesen Gedanken, tiefer Schmerz, Lebensführungen sind immer nicht nachvollziehbar. Es gibt Situationen, in denen man den Eindruck hat, kann das wirklich wahr sein? Ich habe schon manche Besuche gemacht im Laufe meines Dienstes, wo ich den Eindruck hatte, bevor ich in das Haus reinkam, was sollst du hier sagen? An Trostworten, an Rückfragen, die vielleicht kommen von der Seite der Besuchten und so weiter und so fort. Tiefer Schmerz ist in manchen Häusern, auch in unserem Umfeld, mit Sicherheit vorhanden und wir haben keine Antwort darauf. Bevor wir das tun, einige grundsätzliche Dinge, die wir einfach mal festhalten wollen als Info zum Umfeld, in dem Elkana und Hannah und Penina gelebt haben. Sie kam aus Rama, das Bergland Ephraim, circa 8 Kilometer nördlich von Jerusalem. Elkana heißt übersetzt, Gott hat geschaffen. Eine schöne Bedeutung, die uns hier gegeben wird. Ein Nachkomme Levi, das heißt, ein Mann, der nach 25 Dienstjahren als Levit in den verdienten Ruhestand gehen durfte. Manche heutigen Gewerkschaften wären dankbar, wenn sie solche Grundsätze hätten, nach 25 Jahren Dienstzeit in den Ruhestand gehen, wobei ich so ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen muss, die waren nur befreit vom Dienst am Heiligtum. Die haben trotzdem noch gearbeitet, nur zur Information. Also nicht, dass man denkt, die nächste Zielsetzung ist nicht 38 Jahre oder was auch immer an Dienstzeit und dann geht es noch weiter runter und dann bis auf 25. Das entspricht nicht dem, was hier dieser Text damit zum Ausdruck bringt. Sie waren nur 25 Jahre im Bereich des Heiligtums im Dienstbereich und dann durften sie was anderes machen. Und sie hatten eine Verheißung und auch eine Voraussetzung, die sie als Priester hatten. Und da heißt es, und der Herr sprach zu Aaron, du sollst in ihrem Lande kein Erbgut besitzen. Das war den Leviten mitgegeben. Auch keinen Anteil unter ihnen haben, denn ich bin dein Anteil und dein Erbgut inmitten der Israeliten. Hier kann man vielleicht verstehen, dass ein Asaf, ein Levit, im Psalm 73 sagt, wenn ich nur dich habe, so frage ich nicht nach allem Möglichen. Dann versteht man das auf einmal. Gott ist mir alles. Ich brauche das Drumherum nicht. Ich darf dankbar sein für das, was wir haben. Und ich denke, auch hier merken wir, wenn ich nur dich habe, das ist so ein Grundsatz, der auch hier bei der Hannah sichtbar und greifbar wird, auch bei Elkana. Beide haben damit gekämpft, dass keine Kinder kamen. Und dieser tiefe Schmerz, der war so massiv, dass sie nicht wusste, wie es weitergehen soll, die Hannah. Wenn man daran denkt, dass in Vers 2, wir haben es gerade gelesen, steht, Penina aber hatte Kinder und Hannah hatte keine Kinder. Eine kleine Nebenbemerkung dazu, das war vielleicht sogar mit ein Grund, warum der Elkana nochmal geheiratet hat. Weil sie über Jahre, vielleicht sogar 10, 20 Jahre keine Kinder bekamen. Und das war damals ein Drama, wenn du keine Kinder hattest, dass da der Hintergrund war, manche Ausleger gehen dazu, über in die Richtung zu gehen, ist aber auch egal. Im Grunde genommen, das wäre eine Erklärung, warum er, weil er Hannah besonders lieb hatte, noch eine Penina als Frau genommen hat, so als Notfrau im wahrsten Sinn des Wortes. Aber das war ein Problem für die Hannah. Penina hatte Kinder, sie nicht. Und nochmal, das können wir uns im tiefsten Grunde gar nicht vorstellen, was es damals für solch eine Frau bedeutete, keine Kinder zu haben. Denn Penina hat das auch noch sehr gut ausgenutzt, im negativen Sinn. Wenn ich daran Vers 6 denke, da heißt es hier, und ihre Widersacherin kränkte und reizte sie sehr, weil der Herr ihren Leib verschlossen hat. Wichtig ist nochmal darüber nachzudenken, was hier steht, dass der Herr ihren Leib verschlossen hat. Nicht durch irgendwelche Unbeachten, durch was auch immer da sein könnte, durch eine biologische Fehlfunktion bei der Frau oder beim Mann, Beim Mann war es ja gar nicht möglich, weil er ja Kinder bekam. Da merken wir schon, da ist was anderes dahinter. Und in diese Wunde hat sie immer wieder die Peninna hineingebohrt und hat gesagt, guck dir doch diese Wunde an, hat sie aufgerissen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und Hanna musste damit umgehen. Das ist nicht einfach. Vielleicht kennen wir auch solche Menschen, die manche Wunden in unserem Leben aufreißen, immer wieder. Wo man merkt, dass sie fast schon Spaß daran haben, aufzuzeigen, hier bin ich mehr als du. Das tut weh. Das kann man nicht einfach so unter dem Tisch fegen und sagen, naja, es hat halt die oder der gesagt, ist alles halb so wild. Wenn wir ehrlich sind, merken wir, dass das in unserem Inneren nagt. In einer unguten Art und Weise. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und da merken wir, dass es sehr unterschiedlich sein kann. Und das müssen wir auch ganz persönlich für uns in Anspruch nehmen. Unterschiedliche Verhaltensmuster, die wir auch hier festhalten können. Eine Hanna trug ihr Leid. Eine andere Frau, Sarah, die genau das gleiche Problem hatte, über Jahrzehnte kein Kind zu bekommen, erst im hohen Alter auf einmal Mutter wurde durch ein besonderes Wunder Gottes, die schlug um sich und zwar richtig. Die hat nicht gesagt, naja, guck dir doch die Hagar an, die jetzt ein Kind bekommen hat, die Glückliche, das Kind gehört uns jetzt, fertig, ab, gehört zu unserem Haus und darf ein rechtmäßiger Nachfolger werden und die kann sagen, was sie will, ich stehe da drüber. Sarah schlug um sich im wahrsten Sinn des Wortes. Und als es dann eng wurde, als sie merkte, so einfach geht das nicht, hat die Sarah ihrem Mann Abraham gesagt, schick die Tussi weg. Und zwar auf Nimmerwiedersehen. Ich will die hier nicht mehr sehen. Hanna ganz anders. Solche Reaktionen finden wir bei Hanna nicht. Und jetzt wollen wir dran von drei Schritten einfach mal analysieren, was für Herausforderungen eigentlich damit verbunden sind und was diese Herausforderungen an Fragen auch an dich und an mich zum Vorschein bringen. Die erste, die große Herausforderung. Und nochmal, wir wissen, dass unser Leben aus Herausforderungen besteht. Es gibt positive wie negative, es gibt Dinge, auf die man verzichten könnte, mit Sicherheit. Aber es gibt Herausforderungen, die ja auch positiv sind, wo wir lernen dürfen, wo wir neue Kraft schöpfen dürfen, neue Ziele haben, wo wir neue Ziele stecken. Das geht vom rein Äußerlichen her gesehen, dass Firmen sagen, du, ich möchte noch unser Umsatz steigern, indem wir das und das an Werbung machen. Das wären Ziele. Herausforderungen, die da sind, die aber zunächst einmal positiv sind. Nicht stehen bleiben bei dem, was ist. Noch viel mehr bei uns im geistlichen Bereich, dass wir sagen, ich möchte nicht auf dem Status quo stehen bleiben, sondern ich möchte wachsen. Ich möchte näher zu Jesus. Und das wünsche ich uns, dass diese Predigt heute eine Motivation sein darf, vielleicht aus den Reserven herauszukommen, die uns gerade die Herausforderung unseres Lebens stellen, wo wir den Eindruck haben, ich komme nicht mehr weiter. Zu sagen, ich möchte dir näher kommen, Jesus, so wie eine Hanna. Und ich möchte lernen, mit den Herausforderungen meines Lebens umzugehen, auf geistliche Art und Weise. Und daraus lernen, was du mir persönlich zu sagen hast. Und die Herausforderung war jährlich. Ständig gab es solche Herausforderungen im Leben dieser Hanna. Nur ein kleiner Hinweis. Sie ertrug diese Herausforderungen, diese Lasten, dieses Leid. Und zwar indem sie sagte, ich gehe trotzdem mit nach Silo zum Opfer. Ich bleibe nicht zu Hause. Ich hätte sagen können zu ihrem Mann, du, horch mal, die Peninna ärgert mich ständig. Elkana, geh du alleine mit den Kindern und der Peninna und ich bleibe zu Hause und bete für mich hier. Hätte sie rein theoretisch machen können, hätte sie manche Probleme umschifft. Denn zu Hause waren sie teilweise getrennt, hatten getrennte Räumlichkeiten. Da war dieses Ärgern der Peninna nicht so möglich. Auf der Reise zum Opfern, da war es schon der Fall. Da gab es schon Probleme. Da gab es schon Not. Und zwar richtige Not. Auf dieser jährlichen Reise, das zeigt auch, dass eigentlich sowohl die ganze Familie, aber speziell auch der Elkanah, ein sehr frommer Mann war. Es gab drei Möglichkeiten, eine Pilgerreise zu machen pro Jahr. Und das zeigt auch ein Stück weit diese Treue, diesen Gehorsam und auch, dass der Herr solche Dinge segnet, wenn wir echt unseren Glauben in manchen treuen Aufgaben, die wir wahrnehmen, sehr, sehr bewusst umsetzen. Diese Opfergaben, die hier stattgefunden haben, waren ja auch ein Dank für die Segnung, die Gott geschenkt hat. Und er brachte Dinge mit. Er kam nicht mit leeren Händen. Ich finde es wichtig, dass wir auch hier nicht mit leeren Händen vor unserem Herrn stehen. Wir haben so viel Grund zum Danken für das, was er geschenkt hat. Dann sollte auch Dank insofern da sein, dass wir Opfergaben geben. Das muss nicht rein äußerlich sein, indem wir Geld geben. Da können wir das geben, was der Herr uns an Möglichkeiten gibt. Aber ich kann auch Opfergaben geben, indem ich in Menschen investiere zum Beispiel. Und vieles andere mehr. Und diese Gaben, die dann hier waren, wurden aufgeteilt. Die dann auch gebracht wurden. Zuerst wurden die Priester versorgt, das war ein Grundsatz vom Gesetz her gesehen. Dann wurde die Familie und Gäste damit versorgt. Und Hannah bekam immer ein doppeltes Teil, weil Elkanah Hannah besonders lieb hatte. Und trotzdem muss man uns ganz nüchtern festhalten, diese Hannah war sich dessen bewusst, diesen Schmerz gerade in solch einer Situation zu erfahren und zu sehen. Diese große Herausforderung, was mache ich mit diesem Schmerz? Gehe ich damit um? Sie konnte nicht ausweichen, es war nicht möglich. Sie war sich der Tatsache bewusst, wenn ich mitgehe zum Opfern, dann wird das auch ein Faktum sein, dass ich wieder diese Differenz sehe zwischen Penina und mir. Ich habe keine Kinder, sie hat Kinder. Und darüber hinaus noch, dass sie mich fürchterlich ärgert, im wahrsten Sinn des Wortes. Da heißt in Vers 7, und so ging es alle Jahre, wenn sie hinaufzog zum Haus des Herrn, kränkte jene sie, dann weinte Hannah und aß nichts. Ich habe so denken müssen, fromme Menschen auf dem Weg zum Heiligtum. Ja, wir können auch sagen, fromme Menschen auf dem Weg zum Gottesdienst. Da gibt es ja die dollsten Sachen. Ich weiß von einem lieben Bruder, der auch im Dienst war, hat immer wieder Leute abgeholt, ältere Geschwister abgeholt, zum Bibelkreis und zum Gottesdienst. Und er hatte eine Tour, die er fuhr, da musste er immer vorne einen Platz frei und hinten einen, denn es waren zwei Personen, die er abholte, zwei Damen, in dem Fall waren es Damen, können auch Männer sein, da ist mehr Krach in der Richtung. Die konnten sich nicht nebeneinander setzen, die hätten sich geschlagen, aber in Gottesdienst gegangen. Ja. So habe ich auch gedacht, hier, fromme Menschen auf dem Weg zum Heiligtum. Was gibt es da manchmal für Probleme? Penina, die in einem Anlauf von irgendwelchen brutalen Gedanken, ihre eigene Überlegenheit zu zeigen, einfach die Hannah so runtermacht. Sie kränkte sie. Fürchterlich. Etwas Katastrophales. Elkanah merkte es. Und dass Hannah weinte. Und warum weinst du? Ist dein Herz so traurig, bin ich nicht mehr wert als 10 Söhne? Sagt er. Das ist die große Herausforderung einer Hannah. Die zweite Frage, die jetzt kommt, die uns beschäftigen soll, lautet Gottes Perspektive in der Herausforderung. Und da müssen wir ganz nüchtern festhalten, dass manchmal menschlicher Trost nicht ausreicht. Ich habe ja gerade diese Stelle gelesen, wo ein Elkanah sagte, bin ich dir nicht mehr wert als viele Kinder? Das ist gut gemeint, das hat er auch gut gemeint, um das ganz klar zu sagen. Das war eine Aussage, die auf tiefstem Herzen kam, er hat sie lieb gehabt. Aber du merkst, es gibt Situationen, in denen solch ein Trost, auch wenn er gut gemeint ist, nicht hilft. Nur als kleiner Tipp, gerade wenn es um solche Dinge geht, ist es manchmal gut, wenn man in Häuser kommt, in denen große Trauer ist, aufgrund irgendwelcher Umstände. muss nicht gleich tot sein, kann auch eine schwere Nachricht sein in Bezug auf Krankheit, in Bezug auf, dass Kinder nicht den Weg gehen, den sie gehen sollten und vieles andere mehr. Das ist manchmal besser, wenn man schweigt, einfach da ist und mitweint, wenn es sein soll, anstatt irgendwelche Sätze zu sagen, die alles andere als helfen. Schmerzen und Sehnsüchte, die menschliche Liebe und Treue nicht lindern können. Das ist so. Es gibt Dinge, die kann ein Mensch nicht kompensieren. Es geht nicht. Gott kann unser Herz erfüllen. Das ist der Einzige, der es kann. Und das muss uns neu bewusst werden. Bei aller Freude über Gemeinschaft, die wir haben dürfen. Wir dürfen sie nutzen. Die vier Grundpfeiler der Gemeinde sind das Wort Gottes, die Apostellehre, ist Brotbrechen, ist Gebet und Gemeinschaft. Wenn eine dieser Pfeiler fehlt, stehen wir auf drei Füßen, das ist zu wenig. Das ist eine wackelige Angelegenheit. Wir brauchen Gemeinschaft, aber nochmal, es gibt Situationen, da müssen wir lernen, auch zu sagen, hier kann nur einer helfen, das ist der Herr selbst. Nicht umsonst heißt es im Psalm 62,9, hofft auf ihn alle Zeit, liebe Leute, schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuversicht. Das muss das Ziel auch aller Seelsorge sein. Wenn ich Menschen begleite, darf ich nicht Menschen an mich binden in erster Linie, sondern an Jesus, an unseren Heiland und an den Vater im Himmel. Nur die Hilfe ist wirkliche Hilfe, die bleibt. Da sind wir schnell an Grenzen als Menschen. Da können wir noch so viel Ausbildung genießen, auch in seelsorgerlichen Bereichen. Ich mache selber ja Schulungen im Bereich auf Seelsorgeschulung. Es ist alles schön und gut. Und Hilfe nochmal, alles okay. Aber eins ist eine Tatsache, die eigentlich letzte Hilfe kommt von Jesus. Und zu ihm wollen wir Menschen führen, dass er hilft. Denn Not ist nicht menschliche Ursache. Wir haben es gelesen in Vers 5. Der Herr hat ihren Leib verschlossen. Das war bei Sarah und Rahel genauso wie hier bei Hannah. Der Herr hat ihren Leib verschlossen. Also keine menschliche Panne. Da hat irgendeiner was falsch gemacht. Sondern das, was hier passiert ist, dass Hannah keine Kinder bekam, war keine Willkür irgendeines medizinischen Fehlfalls oder was auch immer, oder eines Fehlverhaltens, sondern weil Gott ihren Leib verschlossen hatte. Und das ist eine völlig andere Grundlage, als wenn ich davon ausgehe, wir haben was falsch gemacht. Und eins muss uns bewusst sein, Gottes Segnungen beginnen da, wo wir machtlos sind. Manchmal verschließt Gott auch die Wege, die wir gehen wollen, damit er seine Macht beweisen kann. Dass er uns herauslocken kann, um zu zeigen, ich bin der Herr, der alles in seinen Händen hält, nicht irgendjemand anders. Mach dir das bewusst. Und das dürfen auch wir uns bewusst machen. Ich weiß nicht, an welchen Grenzen du gerade stehst. Aber die große Herausforderung wird sein, dass du persönlich dir bewusst sein darfst, dass ein Herr da ist, der die Grenzen sprengen kann und sprengen will und dich einen Weg führen will aus dieser Begrenzung heraus auf weitem Boden. Aber bitte, such die Hilfe nicht woanders. Such sie bei ihm, bei Jesus, bei dem Kyrios. Weil kein anderer sie uns geben kann, kein Mensch. Und noch wenn er es so gut meint, keine Frage. Das möchte ich nicht in Frage stellen. Ich bitte uns herzlich, das nicht falsch zu verstehen. Wir brauchen Menschen, aber in der letzten Instanz wird nur einer helfen können, das ist unser Heiland im Himmel. Vielleicht, und das möchte ich auch noch als einen Satz dazu sagen von Alexander Winnett, der gesagt hat, vielleicht heißt Leiden nichts anderes, als ein tieferes Leben zu führen. Wenn ich unsere Lieder sehe, die wir gesungen haben heute Morgen, und mal die Menschen sehen, die diese Lieder gedichtet haben, in welchen Situationen die teilweise standen, dann wissen wir, dass dieses Menschen waren, die aus ihrer Begrenztheit heraus, aus diesem Leid heraus, in das sie erlebt haben, auf einmal Dinge formulieren konnten im Namen des Herrn, die bis zum heutigen Tage uns segnen, wenn wir sie singen und bewusst singen. Ob das ein Paul Gerd ist oder wie soll er heißen. Da merken wir, das ist ein tieferes Leben durch das Leid in der Beziehung zu unserem Herrn, das sie erlebt haben und das auch andere mitbekommen. Das wie so ein Weitergeben ist von dem Segen, den man selber erlebt hat. Da, wo wir an Grenzen kommen, beginnt Gottes Gelegenheit. Die Frage ist jetzt, die wir uns stellen müssen, was macht der Herr aus unseren Begrenzungen? Ich möchte euch diese Frage mitgeben, auch denen, die per Livestream zuschauen. Macht euch mal Gedanken, wie sieht es mit den Grenzen aus, die du gerade erlebst und Begrenzungen? Wo du vielleicht sogar schon Wochen, Monate, Jahre daran arbeitest, wie kann ich diese Grenzen erweitern? Wie kann ich hier Antwort finden auf die Begrenzung, die ich erlebe? Was macht der Herr aus diesen Grenzen? Und was lässt du von dem Herrn aus diesen Grenzen machen? Nimm diese Frage mit. Und mach dir, wenn es sein muss, sogar Notizen dazu, dass du einfach mal reflektierst, wo sind Dinge in meinem Leben, wo der Herr mir Grenzen auferlegt hat. Nochmal, wie bei der Hanna. Er hat ihren Leib verschlossen und nicht irgendjemand anders. Nicht eine Willkür, kein biologischer Fehlgriff, sondern die Tatsache, Gott hat hier. Und vielleicht hat Gott euch Grenzen in manchen Bereichen gegeben, damit ihr ganz neu erfahrt, wie wunderbar es ist, die direkte Hilfe Gottes zu erfahren. Wir kommen zum dritten und letzten Gedanken des heutigen Vormittags. Wege aus der Herausforderung. Da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. In Vers 10 heißt ja hier, und sie war von Herzen betrübt und betete zum Herrn und weinte sehr. Das ist das Wunderbare bei der Hanna. Wenn wir es gleich noch bei der nächsten Folie zusammenfassen. Hanna suchte ganz klar bei Gott Zuflucht. Sie erlebte Betrübnis. Ich bitte uns, auch hier ganz nüchtern zu sein. Diese Frau hat wahrscheinlich schon Jahrzehnte, ich kann mir vorstellen, dass sie schon weit über 40 Jahre alt war, vielleicht sogar schon 50, wo das jetzt alles hier passiert. Das heißt, Jahrzehnte gewartet. Die war Jahrzehnte betrübt, dass sie keine Kinder hatte. Jahrzehnte gelitten. Wir würden heute sagen, wie ein Hund. Gelitten und nochmal gelitten. Und das zu erfahren und dann Folgendes zu erleben, wie diese Frau in all diesen Betrübnissen, die wir durchleben dürfen, nochmal, schämt euch nicht, wenn ihr auch solche Betrübnisse habt. So nach dem Motto, ein Christ muss immer lachen und immer fröhlich sein. Solchen Leuten, die sowas erzählen, sage ich, hier ist die Bibel, zeig mir, wo das in der Bibel steht. Dass es keine Situation gibt, in denen wir auch betrübt sein dürfen und unter Lasten leiden. Das war bei Hanna auch hier der Fall. Ganz nüchtern. Wir dürfen auch das nüchtern wahrnehmen, ohne dass wir das Thema Freude außen vor lassen. Wir dürfen uns freuen, aber eben, wie diese Freude aussieht. Nicht mit Lächeln, keep smiley und allen möglichen Sachen, sondern Freude, die in einer tiefen Geborgenheit sichtbar werden darf, die ich in Gott habe. Das ist alles. Hanna betet zum Herrn. Hanna suchte Zuflucht bei Gott. Sie ist da am richtigen Platz, wie Psalm 142 sagt. Ich schreie zum Herrn mit meiner Stimme. Ich flehe zum Herrn mit meiner Stimme. Ich schütte meine Klage vor ihm aus und zeige an vor ihm meine Not. Das ist das, was Hanna gelebt hat, im wahrsten Sinn des Wortes. Oder Psalm 62, das hat sie auch gelebt. Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Ist das keine Zusage? Nehmt das bitte mit. Der, der mir hilft. Und genau das tat Hanna. Und ich denke, das mal wahrzunehmen, was dann die Konsequenz war. Sie zieht sich nicht zurück. Sie hätte sagen können, ich ziehe mich in meinen Bunker zurück, werde irgendwann nach 2, 3 Jahren depressiv und das war's dann. Dann bin ich nicht mehr gesellschaftsfähig. Nein, sie ist aktiv. Sie geht mit nach, zum Opfern, zum Pilgerfest. Nochmal, zu Hause hätte sie es ruhiger gehabt. Und die Penelope hätte sie nicht geärgert. Und sie hätte nicht das große Elend gesehen, in dem die Kinder auch was mitbekommen von dem Opfer. Nein, sie zieht sich nicht zurück. Ist eine Variante. Ich weiß nicht, ob das eventuell deine wäre, dass du dich zurückziehst, wenn es eng wird, wenn du solches Leid erlebst. Das ist eine Variante, aber falsch. Die andere, sie sucht nicht die Konfrontation. Sie hätte sagen können, horch mal, du hast mir gerade gesagt, ich habe dich besonders lieb, Elkanah, wenn das der Fall ist, schickst du die Tussi in die Wüste, wie die Sarah. Die hat mich wieder geärgert, wenn du mich mehr liebst wie die andere. Entscheide dich zwischen ihr und mir. Hättest du machen können, oder nicht? Menschlich gesehen schon. Nein, das macht sie nicht. Diesen Sprung geht sie nicht. Sie macht das, was eigentlich richtig ist. Auch das Dritte nicht. Sie beklagt sie nicht bei ihrem Mann. Sie sagt nicht, du hast schön reden. Wie es hier in Kapitel 1 heißt, du hast mich lieb, mehr lieb als alle anderen. Aber das nützt mir doch nichts. Da merken wir doch, das sind Grenzen da. Das stimmt schon, dass der Elkanah sie mehr lieb hat als die Penina. Besonders lieb hat. Dass aber auch mehr Anteile bekommt vom Opfer. Aber das hilft ihr doch nicht in ihrer Kinderlosigkeit. Das ist eine Vertröstung auf irgendwas. Das macht sie auch nicht, dass sie da ihrem Mann Vorwürfe macht. Sie geht ins Gotteshaus und sucht Gott. Sie ist abgesondert von allen Menschen. Sie fühlt sich geborgen und wohl in der Gegenwart Gottes. Da merkt sie, da komme ich zur Ruhe. Da bekomme ich Antwort auf meine Fragen. Obwohl auch ja, der Eli gemerkt hat, dass sie geweint hat, bitterlich geweint hat. Hat sogar gemeint, sie sei betrunken, hat Alkohol getrunken. Hat sie noch klären müssen, dass es nicht der Fall ist. Dass sie nicht alkoholisiert ist. Sondern einfach nur Leid trägt. Und dass hier vor dem einzigen Thron, wo es sich lohnt, die Sache loszuwerden, abgibt bei dem Herrn selbst. Sie suchte ihn. Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Im Psalm 6, Vers 9 heißt es, weichet von mir alle Übeltäter, denn der Herr hört mein Weinen, der Herr hört mein Flehen, mein Gebet nimmt der Herr an. Und in Vers 19 heißt es dann, und der Herr gedachte an sie, Gott hört unser Gebet. Er ist der Hörer unseres Gebetes. Was für eine wunderbare Tatsache, die wir uns immer wieder bewusst machen dürfen, dass wir uns in unserer Begrenztheit zu dem hinwenden dürfen, wie eine Hanna, der helfen kann und helfen will. Ob das persönliche Nöte sind oder gemeindliche Nöte sind, Herr, du bist der, der hilft. Da können keine Ärzte, keine Ämter und was nicht alles uns Hilfe geben. Allein der Herr ist derjenige, der für uns eintritt und für uns spricht. Er hört mehr, als unsere Gebete aussagen. Er hört sogar zwischen die Zeilen. Er weiß am besten, was für uns gut ist. Er ist ein Gott, der uns hören sieht und sehend hört. Ist das nicht wunderbar? Dass Gott uns ansieht, ohne dass wir ein Wort sprechen, ist er derjenige, der beim Sehen schon hört, was wir eigentlich sagen wollen. Oder schon sieht, was wir versuchen in Worte zu fassen, was eigentlich wir zum Ausdruck bringen wollen. Und manchmal fehlen uns ja die Worte, genau das zu machen. Ich wünsche uns von ganzem Herzen, dass wir uns wie eine Hanna in all den Situationen unseres Lebens, sowohl auch der Gemeinde, immer an diesen Herrn wenden und keinen anderen Weg suchen. Und wenn wir gerade dabei sind, vielleicht so zu regieren, dass wir uns zurückziehen, wie wir es gerade gehört haben, wäre eine Variante, dann kommt aus diesem Versteck heraus. Ich bitte euch von Herzen, es ist nicht die Lösung. Es macht euch nur krank und hilft keinem anderen. Aber geht auch nicht in die Offensive, indem ihr andere unter Druck setzt. Es bringt auch nichts. Um sich schlagen nützt nichts, wie es eine Sarah gemacht hat. Und in dem Sinne, lasst euch beschenken von unserem Herrn. Er ist der, der helfen kann und helfen will. Lasst uns beten, wir wollen aufstehen dazu. Heiliger Gott und Vater, wir danken dir in Jesus Christus, unserem Herrn und Heiland, dass du ein Gott bist, der uns sieht und der auch bestimmte Dinge in unserem Leben zugelassen hat. So wie bei der Hanna, du hast ihren Leib verschlossen, nicht irgendjemand. Herr, lass uns das neu erkennen, dass unser Leben in deiner Hand liegt und wir uns getrost in deine Arme fallen lassen dürfen. Und dass wir das wirklich tun, dass wir nicht um uns schlagen, nicht uns zurückziehen, nicht anderen Vorwürfe machen, sondern dass wir lernen, uns in deine Wunden hineinzuflüchten, Herr Jesus. Du hast am Kreuz alles vollbracht. Und so danken wir dir, dass du durch unsere Reihen gehst heute Morgen und jeden Einzelnen im tiefsten Herzen berührst, dass wir loslassen, was wichtig ist, loszulassen und dass wir uns ganz und gar zu dir flüchten, dem Helfer aller Helfer. Danke dafür. Amen.
Ja, wunderbar. Lasst uns gemeinsam das Gebet sprechen, das der Herr uns gelehrt hat, zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. In Ewigkeit. Amen. Und nun geht hin mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.